Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, du und ich, wir sind beide nicht nur Podcast-Macher, die wir hier jede Woche, mittlerweile zweimal die Woche stehen und Interviews mit super spannenden Referentinnen, Referenten aus ganz Deutschland und der Welt produzieren für euch da draußen, sondern wir hören selbst auch gerne Podcasts. Was ist denn dein Lieblingspodcast momentan?
Ui, jetzt natürlich unser Podcast, den höre ich mir einfach noch selbst an.
Natürlich, selbstverständlich.
Die Folge mit Tim war ja auch sehr unterhaltsam zur Landtagswahl in Niedersachsen und dann hat man mal eine andere Stimme gehört. Aber es gibt einen Podcast, ich habe ja auch BWL studiert, interessiere mich für Wirtschaft und es gibt einen Podcast des Handelsblatts mit Bert Rürup und Michael Hüter, Economic Challenges, und der kommt immer freitags raus und den höre ich eigentlich immer.
Ich muss gestehen, seit Bert Rürup hier bei uns zu Gast war und wir ihn auch im Podcast dann hatten, habe ich mir den Podcast auch abonniert und ich höre ihn auch regelmäßig. Ich habe nicht BWL studiert, ich habe Geschichte und Germanistik studiert, also ich war immer sehr, sehr weit weg von allen Wirtschaftsthemen. Und ich finde den aber klasse, weil die beiden das sehr, sehr gut machen. Die erklären wirtschaftliche Zusammenhänge sehr gut. Auch die Wirtschaftsgeschichte in Deutschland, Bert Rürup, ist ja da selbst eine ganze Bibliothek an Wirtschaftsgeschichte. Und was der immer erzählt, ist super interessant und spannend. Und die beiden ordnen aber auch sehr gut ein. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven immer. Und du hast diese Woche Michael Hüter im Gespräch. Was genau werdet ihr denn besprechen?
Ja, also ich glaube, ein Thema, was viele Menschen in unserem Land interessiert, wie geht es wirtschaftlich weiter? Also wir haben ja extreme Herausforderungen vor uns liegen. Also zum einen die Energiekrise, die wir meistern müssen, zum anderen die Globalisierung, die ja unter Druck geraten ist durch Konflikte, durch andere Handelspolitik der USA, China und natürlich auch den Klimawandel, den Umbau unserer Wirtschaft hin zu emissionsfreien Technologien. Und das kann natürlich auch eine Volkswirtschaft schnell überfordern. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir. Und darüber habe ich mit Michael Hüter gesprochen.
Also das ganze Interview. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, mit Michael. Hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Heute zu Gast bei unserem Podcast Professor Michael Hüter. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Kann ich gerne machen. Ich bin, wie die meisten vermuten, Ökonom, aber ich habe auch Geschichte studiert und insofern aus diesen beiden Denkperspektiven erklärt sich auch ein bisschen mein Lebensweg. Ich war Generalsekretär des Sachverständigenrates, Chefvolkswirt der DekaBank und jetzt seit 18 Jahren bin ich Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, habe eine Professur an der European Business School. Und die Tätigkeit des Instituts spiegelt sich halt auch in meinem Portfolio, nämlich aus Analyse der Gegenwart, aus empirischen Studien eine Beratungsleistung und eine Informationsleistung für Politik und Öffentlichkeit zu erbringen. So, das kann man in kürzester Form so benennen.
Ja, vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Und wir wollen ja heute über die Wirtschaft sprechen in Deutschland. Und ich glaube, jeder weiß, dass es Herausforderungen gibt, um es mal vornehm zu formulieren, die deutsche Wirtschaft meistern muss. Und um da den Einstieg zu finden, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, wie sah das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahren aus? Vielleicht können Sie das unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz beschreiben.
Ich glaube, das Entscheidende ist zunächst, dass man sich klar macht, es ist keine Kurzgeschichte, sondern es ist in der Tat eine lange Geschichte, die dieses deutsche Geschäftsmodell erklärt. Und an den Merkmalen, die ich jetzt gleich nennen werde, kann man das, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Das deutsche Geschäftsmodell ist industriebasiert. Es ist dienstleistungsergänzt. Es ist regional verankert und auch regional balanciert. Und es ist global integriert. Und diese Besonderheit kann man eigentlich nur erklären aus einer bestimmten Konstellation in Deutschland im frühen 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung begann, nämlich in einer Situation, in der wir 35 Staaten hatten, die föderale Struktur prägend war, jeder in seinem Herzogtum, seiner Grafschaft, seinem kleinen Königreich etwas tun musste für die Menschen, gute Politik, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsstandortpolitik, würden wir heute sagen. Und das erklärt, warum anders als beispielsweise in Frankreich oder in Großbritannien, in Deutschland die Industrie als Kern des Geschäftsmodells regional verteilt ist in allen Regionen und Landstreichen, die man sich so denken kann. Sie ist gut vernetzt und sie ist in diesen Regionen in Clustern verbunden. Das ist diese regionale Verankerung. Das heißt, in Bündel, ob das Chemieparks sind, ob das Zentrum für Optoelektronik sind, ob es Automotive Center sind. Und diese Besonderheit hat dann die Möglichkeit ergeben, die Industrie mit Dienstleistungen zu ergänzen und damit eine besondere Wettbewerbsposition zu markieren. Die Hälfte der sogenannten Hidden Champions, die man weltweit identifiziert, kommen aus Deutschland. Und auch das macht, glaube ich, ganz gut klar, was im Kern dieses Geschäftsmodell steht, nämlich eine Industrieleistung, die technologiebasiert, technologielastig ist, aber mit hohem Dienstleistungsgehalt und die Probleme löst. Und das haben wir über die letzten 4 Jahrzehnte, nochmal oder 5 Jahrzehnte, muss man fast sagen, sehr viel weitergetrieben durch die Automatisation, die in den 70er Jahren begann, jetzt mit der Digitalisierung seit einem Jahrzehnt über cyberphysische Systeme diese Möglichkeit weitertreibt. Das ist Kern, also ein industriebasiertes Wirtschaftsmodell. Das ist untypisch verglichen mit anderen ausgewachsenen Ökonomien. Frankreich, Großbritannien und USA haben etwa eine halb so hohen Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt und sich dabei gut 20%, dort bei 10.
Ja, und dieses Erfolgsmodell gerät ja jetzt unter Druck. Also es gab ja in der Vergangenheit Herausforderungen, die deutsche Wirtschaft meistern mussten. Zum einen natürlich auch die Corona-Pandemie und jetzt der Krieg in der Ukraine verbunden mit der Energiekrise. Der Internationale Währungsfonds hat die Wachstumsaussichten für Deutschland massiv nach unten korrigiert, also 2023 minus 0,3%, also eine Rezession, wenn man so will. Und vielleicht können Sie uns mal so die aktuelle Lage oder den aktuellen Zustand der deutschen Wirtschaft kurz skizzieren.
Ja, was wir sehen, ist, dass wir aus der Pandemie noch mitschleppen ein Problem in den Logistiksystemen und den Lieferketten. Teile, die nicht verfügbar sind, die nicht in der Menge verfügbar sind, wie man sie benötigt. Insofern hat die Pandemie schon mal ein erstes großes Fragezeichen gesetzt und angeknüpft an diese globalen Integration der deutschen Wirtschaft. Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zeigen sich über andere Preise und damit auch Kostenstrukturen für Energie, wie Unternehmen sie nun vor sich haben. Und wir erkennen beispielsweise, dass in energieintensiven Branchen, also Chemie, Papier, Stahl und auch Nahrungsmittel, Glas, der Produktionsrückgang schon sehr erheblich ist. Das markiert auch, dass wir mit einer ganz anderen gesamtwirtschaftlichen Herausforderung zu tun haben. Wenn man sich die Rezessionen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anschaut, waren die in der überwiegenden Anzahl getriggert, also in Gang gesetzt durch eine Schwäche im Welthandel, durch Nachfrageeinbrüche auch von außen. Dann sind die Investitionen eingebrochen, nachdem der Export schwach war. Das hat Arbeitsplätze gekostet, hat der Konsum geschwächt. Wir haben einmal in den frühen 80er Jahren eine Rezession gehabt, die war durch die Schwäche des Konsums getragen. Verunsicherung der Konsumenten, die also dann wirklich hemmend war. Jetzt haben wir einen Beginn einer Rezessionsentwicklung in der energieintensiven Industrie. Und das setzt natürlich noch in anderer Weise am Geschäftsmodell an. Einmal war attackiert durch die Pandemie die globale Integration, jetzt sind es die energetischen Grundlagen. Und das zeigt sich dann einmal dort und es zeigt sich zum anderen natürlich bei den privaten Haushalten, die Kaufkraftverluste haben, die jetzt wissen, wie hoch der Abschlag für die Gasheizung im nächsten Jahr ist, nämlich 3-mal, 4-mal so hoch wie in diesem Jahr. Höhere Strompreise, also das gesamte Energiemix steht da in einer erheblichen Umstellung. Das wird Anpassungen auslösen, aber unsere Sorge ist, dass die Gewaltigkeit und die Kurzfristigkeit dieses Schocks, nämlich dieses Energiepreisschocks, eine Überforderungskrise auslöst. Eine Überforderung der privaten Haushalte auf der einen Seite, aber eine Überforderung auch der Unternehmen, vor allem der Energieintensiven. Das ist die Melange, vor der sich jetzt die Konjunkturprognosen darstellen. Der Prognosekonsens geht nächstes Jahr minus 0,9 fürs Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt aus. Wir erwarten eine doppelt so starke Schrumpfung des Bruttoinlands von etwa 3/4%, weil schon in diesem Jahr, im 3. und 4. Quartal, es leichte Schrumpfungen geben wird. Und vor diesem Hintergrund stehen wir jetzt bei der Frage, was muss Wirtschaftspolitik tun? Und dazu haben wir ja auch sehr interessante aktuelle Vorschläge, aber auch Beiträge.
Ja, was kann denn die Politik überhaupt tun? Also ich meine, dass die Energiekrise sich jetzt so zugespitzt hat, das kann man ja nur bedingt beeinflussen. Es gab jetzt ja ein Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger in Höhe von 200 Milliarden Euro, aber das ist ja die Frage, wie lange kann man das aufrechterhalten? Kann man das nochmal in der gleichen Höhe tun? Also was sind dann aus Ihrer Sicht Rezepte, um der Krise zu begegnen? Und vielleicht auch noch eine Frage, wird auch genug für die Unternehmen getan? Also jetzt haben wir 200 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger. Und wie sieht es da für den Bäcker oder für den Papierfabrikanten aus?
Ja, aber ich glaube, wir müssen in der Tat abschichten. Also bei den privaten Haushalten ist ja früh schon im Jahr mit dem ersten und dann mit dem zweiten Entlastungspaket etwas gemacht worden, nämlich damals etwa 31 Milliarden. Dann kam das dritte Paket mit nochmal 65 Milliarden dazu, wo man vor allem einkommensschwache Haushalte mit Heizkostenzuschüssen, mit Energiepreispauschalen, die dann versteuert werden, also auch vor allen Dingen unten stärker wirken, mit Kinderbonus, mit anderen Dingen Liquidität sichert, um die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Für Unternehmen hat man ein Energiekostendämpfungsprogramm aufgelegt, das antragsbasiert ist, 5 Milliarden, die natürlich bei weitem nicht ausreichen. Die 200 Milliarden, die Sie erwähnen, sind ja jetzt ein Volumen, mit dem die berühmte Gas- und Strompreisbremse finanziert werden soll. Der Vorschlag der Kommission, die Regierung dafür eingesetzt hat, versucht ja beim Gaspreis anzusetzen. Jetzt würde man erstmal als Ökonom, das muss ich natürlich immer sagen, darauf hinweisen, eigentlich wird man nicht in die Preisbildung eingreifen. Also eigentlich soll ja die Knappheit, die in Märkten wirkt, über den höheren Preis wirken und wir reagieren darauf. Jetzt haben wir aber hier im Gasmarkt die Situation, dass er ziemlich gestört ist. Wir haben vom Angebot her geringe Flexibilität aufgrund des Wegfalls, des abrupten dann Wegfalls des russischen Gases. Wir haben bei der Nachfrage begrenzte Einsparmöglichkeiten auf kurze Frist. Das heißt, für einen bestimmten Zeitraum ist er wenig anpassungsfähig. Das führt dazu, dass er nicht liquide ist und dass die Preissignale dann doch sehr stark politisch übersteuert sind, auf jede Information aus der Ukraine, sage ich mal, in irgendeiner Weise reagieren. Und dann ist die Frage, was kann man tun? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass bei den Energiepreisen eine Perspektive entsteht, dass nicht nur Versorgungssicherheit von Energie gegeben ist, sondern dass die Preise für Energie auch wettbewerbsfähig sind. Und das sind sie im Augenblick nicht im internationalen Maßstab. Das ist die Sorge, wir würden eine Deindustrialisierung erleben. Deshalb sind die Vorschläge dieser Kommission, wie ich finde, aus guten Gründen erwägenswert. Die sind auch durchdacht, dass man für die kleineren Unternehmen, mittlere Unternehmen und die privaten Haushalte ab 1. März 80% des Vorjahresverbrauchs zu einem quasi günstigeren Preis, nämlich 12 Cent die Kilowattstunde verfügbar macht und einen entsprechenden Transfer organisiert, also nicht den Preis an sich ändert, aber eine Erstattung leistet über die Energieversorger. Im Dezember soll auf den Abschlag verzichtet werden, um da eine Brücke zu bauen. Für die Industrie gibt es ab 1. Januar eine vergleichbare Lösung für 70% des Vorjahres auf 7 Cent. Das macht auf der einen Seite deutlich, dass man hier eine Entlastung schafft, dass man aber auch die Anreize für Sparen von Gas hochhält, nämlich nur 70% oder 80% des Vorjahres. Und diese Quote würde ich auch im Zeitablauf verringern. Und ich glaube nicht, und das ist die eigentliche Kritik, die ich dann noch habe, dass es nicht im Frühjahr 2024 vorbei sein wird. Also wir werden länger mit diesen hohen Gaspreisen zu tun haben. Und das Vermaledeite ist, dass dieser hohe Gaspreis halt auf den Strompreis durchwirkt. Mhm. Über die Struktur der Preisbildung. Das teuerste Energieproduktion ist die über Gas. Eigentlich Gaskraftwerke sind ja nur Standby-Kraftwerke, aber da wir Probleme in den anderen Bereichen haben, fehlt uns einfach Strom. Und dadurch wird Gas zur Verstromung im Grunde fast dauerhaft genutzt und hat damit auch dauerhaft einen Preiseffekt. Deswegen müsste man am Strommarkt alles tun, um günstigere Produktion auch über Atomkraftwerke zu mobilisieren für einen überschaubaren Zeitraum von sicherlich 3 bis 4 Jahren.
Ja, Sie sprechen da ja einen wichtigen Aspekt an, Thema Atomkraft. Also die Regierung streitet sich ja noch, es ist ja noch keine Lösung in Sicht, welche Reserven da jetzt aktiviert werden, wie die 3 Atomkraftwerke, die ja noch in Betrieb sind, nochmal eingebunden werden können. Also müssten wir jetzt nicht eigentlich im Hinblick auf diese strukturelle Krise irgendwie alle Reserven mobilisieren. Ich glaube, man könnte ja noch bis zu 7 Atomkraftwerke nochmal ans Netz bringen. Man müsste vielleicht sogar auch überlegen, neue Meiler zu bauen. Und wir haben ja große Vorkommen an Braunkohle in Deutschland. Also wäre es nicht jetzt auch fahrlässig, an diesem Kohleausstieg festzuhalten? Wie ist denn da Ihre Einschätzung?
Also zunächst einmal bei den Atomkraftwerken bin ich schon der Meinung, dass man auch die drei im letzten Jahr gestellt reaktivieren könnte. Es ist einfach viel Zeit ins Land gegangen, wo die Grünen in der Bundesregierung alles blockiert haben, was hier hätte weiterführend wirken können. Denn das kann ja auch nicht dann gleich mal eben gemacht werden. Der Streit jetzt, ob zwei oder drei Atomkraftwerke, ist ehrlich gesagt eine intellektuelle Unterforderung und auch eine Borniertheit, mit der die Grünen im Grunde signalisieren, dass sie auf Bundesebene nicht wirklich regierungsfähig sind. Ich sage das mal so deutlich, weil es geht hier um die Existenz unserer wirtschaftlichen Grundlagen. Es geht gar nicht darum, den Atomausstieg in Frage zu stellen. Nur Atomenergie ist Strom, der CO2-frei produziert werden kann. Wir reden nicht über den Neubau von Kraftwerken, sondern die wir haben, weiter zu betreiben. Damit dann auch einen Beitrag zu leisten. Wir müssen im Grunde alle günstige Energieproduktion nutzen. Alles, was dagegen in Argumenten vorgetragen wird, ist im Grunde nicht haltbar. Und insofern die Einsparungseffekte liegen bei 12-13% beim Strompreis, zeigt, das hat also deutliche Effekte. Zudem ist es ja auch CO2-förderlicher. Braunkohle, ja, das ist sicherlich nicht die Perspektive, weil wir ja auch eine geringe Effizienz haben. Wir kommen jetzt ein bisschen weiter. Ich glaube, drei Steinkohlekraftwerke sind wieder in Betrieb, aber bezogen auf den CO2-Ausstoß natürlich auch nicht wirklich überzeugend, dass man das da macht. Also insofern, wir müssen uns grundsätzlich fragen, was ist der Energiemix der Zukunft? Ja, und dann muss halt schnell ausgebaut werden. Ein Atomkraftwerk zu ersetzen verlangt 2000 Windkraftanlagen. Da ist aber schnell das Saarland zugebaut. Also eigentlich müssten wir viel mehr Offshore-Windparks haben, müssten da schneller vorankommen, müssten Gigawattgröße installieren. Das ist alles unzureichend. Die Adressierung der Planungs- und Genehmigungsverfahren ist ja richtig. Aber es hilft uns nicht in diesem Winter und es hilft uns vermutlich auch nicht im nächsten Winter.
Nee, also ich sehe es sehr, sehr dramatisch. Also im Saarland sind jetzt ja nochmal zwei Kohlekraftwerke ans Netz gegangen oder kurz davor ans Netz zu gehen. Und da ist ja auch das Problem, da fallen ja irgendwann Investitionen an. Also ich muss die erhalten. Die Belegschaft wird auch nicht jünger. Also ich muss da neue Fachkräfte finden, um die weiter betreiben zu können, vielleicht nochmal in 5 bis 10 Jahren. Und das sind alles Dinge, die man jetzt schnellstmöglich irgendwie diskutieren muss und auch entscheiden muss, weil ansonsten fällt vielleicht irgendwann mal der Strom in Deutschland aus. Und das wäre, glaube ich, der Super-GAU.
Ja, das wäre mit Sicherheit fatal, zumal ja wir auch in Frankreich Probleme haben. Ich meine, in Frankreich, Atomkraftwerke an sich müssten ja nicht so dauerhaft und lange in der Revision sein. Das ist auch eine Unterinvestition, die die Franzosen dort leisten. Wir mussten viel mehr Strom nach Frankreich in diesem Jahr liefern, als es eigentlich in der Vergangenheit notwendig war, weil die ihre Atomkraftwerke nicht instand gehalten haben. Und das ist genau der Punkt. Die tun alle so, als sei nächstes Jahr Ostern alles vorbei. Das wird so nicht sein. Und insofern brauchen wir eine mittelfristig neu aufgestellte Energiepolitik, die Ziele der Dekarbonisierung klar im Auge behält, aber dann auch schnell über erneuerbaren Energien Ausbau betreibt. Aber in dieser Übergangsphase ist genau das richtig, was man eigentlich, bevor Bundeskanzlerin Merkel 2011 völlig unverantwortlich den Atomausstieg beschleunigt hat. Nur mit Blick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg war das ja motiviert. Vorhatte nämlich die Brückentechnologie Atom zu nutzen. Und vor der Frage stehen wir jetzt. Und da kann das Land nicht sozusagen abhängig werden von einem Parteitag der Grünen. Dann müssen sie zur Not aus der Regierung raus.
Ja, nee, das sehe ich genauso. Also wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht von CDU und jetzt, was die Grünen machen, also absolut unverantwortlich. Und lassen Sie uns vielleicht mal noch einen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen. Also der scheint ja in Deutschland sehr robust zu sein. Also es gibt zwar eine Rezession oder wir sind schon in der Rezession, aber irgendwie schlägt sich das nicht auf dem Arbeitsmarkt nieder. Kommt das noch oder wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, der Arbeitsmarkt wiegt uns in etwas falsche Sicherheit. Denn wir haben überall Fachkräftemangel, eigentlich Arbeitskräftemangel in den meisten Bereichen und alle suchen händeringend. Aber wenn wir einen rezessiv sich verstärkenden Prozess beginnen bei der energieintensiven Produktion haben, bei den Industriesektoren, dann auch im Dienstleistungsbereich, können wir auch ganz andere Arbeitslosenzahlen wieder erleben. Ich hoffe das nicht, aber man muss das mit dem Blick haben und insofern muss man zunächst mal sichergehen, dass man hier nicht sich in falsche Sicherheit legt, was das angeht. Also die der Arbeitsmarkt kann auch in einer demografisch dann ab 2025 bedingt schrumpfenden Erwerbsbevölkerung Arbeitslosigkeit auszeichnen, wenn wir es falsch machen, wenn wir vor allen Dingen den Trend der Deindustrialisierung, der sich abzeichnet, wenn wir den nicht stoppen. Dafür haben wir halt die energetischen Grundlagen zu klären und nichts anderes.
Und wie sehen Sie solche Dinge wie Bürgergeld, das jetzt ja nächstes Jahr eingeführt wird, also praktisch Hartz IV ersetzen soll? Also das wird ja nochmal deutlich erhöht, teilweise auch zu Recht, aber es gibt da solche Dinge wie Vertrauenszeit, also dass man irgendwie, wenn man Bürgergeld bezieht, 6 Monate sich nicht um Job bemühen muss, also ja, um es einfach mal so auszudrücken. Wie sehen Sie sowas in der jetzigen Zeit bei so vielen
Stellen? Unabhängig von der jetzigen Zeit, es hat ein paar Schieflagen in dieser Reform. Das eine ist diese Vertrauenszeit, weil natürlich, wir wissen aus der Arbeitsmarktforschung, je schneller die Menschen in Arbeit kommen und je schneller auch die da entsprechend ausgedrückte Regulatorik der Sozialtransfers ist, umso besser ist es. Nicht? Also je länger die Rückkehr in den Arbeitsmarkt dauert, umso schwieriger wird es. Insofern macht man hier eigentlich das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Das Zweite, das Schonvermögen ist nochmal ausgeweitet. Man kann da im Einzelnen immer gute Argumente für finden. Und man muss auch wissen, dass an anderer Stelle Menschen diese dafür notwendigen Steuermittel erbringen müssen, die vielleicht dieses Schonvermögen gar nicht haben. Und diese Übergangsphasen und Übergangslebenssituationen, die werden nach meinem Dafürhalten nicht angemessen berücksichtigt. Was man jetzt versucht, eine etwas geringere Anrechnung hinzuverdienten Erwerbseinkommens, das ist richtig, aber man müsste die Logik der Abzugsraten gerade auf den Kopf stellen. Das heißt, die müssten immer großzügiger werden, je mehr man in die Vollzeiterwerbstätigkeit reingeht. Im Augenblick ist es immer noch so, dass man Teilzeit- und Minijobs im Grunde präferiert dadurch. Also keine Reform, die uns wirklich, würde ich mal sagen, richtig weiterbringt, aber einfach doch ein paar Fehlanreize in sich hat.
Ja, lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen. Deutschland 2030, also werden wir ein Land sein, das 2030 viel an Wohlstand eingebüßt hat, oder werden wir zur alter Stärke zurückgefunden haben? Also wie ist da Ihre Einschätzung? Also sind Sie eher Optimist oder eher Pessimist?
Ja, der Ökonom würde sagen, es hängt davon ab, nicht? Und es hängt in der Tat davon ab, und das kann man nicht aus dem Argument herausnehmen, ob es uns gelingt, für die energetischen Grundlagen eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur darzustellen am Standort. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass unsere Industrie aufgrund ihrer Innovation, ihrer Clusterstruktur, ihrer auch überall letztlich vorhandenen Aktivitäten den Weg finden kann zur Klimaneutralität, dass sie da schon große Dinge geleistet hat, dass sie jedenfalls genau diese Innovationsleistung erbringen kann. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Das setzt voraus, dass wir jetzt nicht aus ideologischer Blindheit Dinge unterlassen oder Falsches tun.
Ja, vielen Dank, Professor Hüther. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, Sie haben selbst einen Podcast. Vielleicht noch einen Satz zu Ihrem Podcast, den Sie jeden Freitag mit jemandem herausgeben, der auch schon mal bei der Union-Stiftung zu Gast war in Saarbrücken.
Ja, mit Bert Rürup. Jetzt seit anderthalb Jahren machen wir diesen Economic Challenges genannten Podcast beim Handelsblatt. Ja, läuft offensichtlich ganz gut, wie ich höre. Kommt ganz gut an. Und wir haben jede Woche versuchen wir doch, der aktuelle Dinge in den Blick zu
bringen. Nee, wirklich sehr hörenswert. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Und Professor Hüther, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im Podcast. Und bis dann. Ciao.
Danke Ihnen. Alles Gute.
Professor Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, im Gespräch mit Michael über die wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands und wohin es gehen wird in Zukunft mit unserem Land und seiner Wirtschaft. Und wir haben es eingangs schon erwähnt, Michael Hüther hat auch einen eigenen Podcast zusammen mit Bert Rürup, Economic Challenges, ein Podcast des Handelsblatts. Wir können ihn nur sehr empfehlen, also hört rein in den Shownotes, findet ihr den Link dazu. Da findet ihr auch Links zu unseren anderen Podcasts, denn die Union-Stiftung hat ja auch noch 2 andere Podcasts. Zum einen der Kulturtalk, den ihr jede Woche Montag auf YouTube findet. Den könnt ihr euch auch anhören. Gibt's auch als Podcast. Schaut einfach mal bei Spotify, bei Apple Podcasts, ob ihr den Kulturtalk findet. Und wenn ja, hört ihn euch auf jeden Fall an. Und politische Seiten. Sophia und Tim. Tim habt ihr ja schon gehört, er hat mal in unserem Auftrag ein Interview geführt zur Landtagswahl in Niedersachsen. Und Tim und Sophia, die haben selbst einen Podcast, politische Seiten. Sie lesen einmal im Monat ein Buch mit politischem Inhalt, sprechen über das Buch, über den literarischen Wert und wie sie das auch fanden. Sie haben spannende Bücher, sie haben spannende Gäste in diesem Podcast. Also hört rein, politische Seiten. Alle Links zu allen Podcasts findet ihr in den Shownotes. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.